Liebe Gemeinde, eine Dürre in Israel, Buschbrände in Australien, in den letzten beiden Sommern war bei uns wenig Regen. Die Situation in Israel können wir uns heutzutage wahrscheinlich besser vorstellen als noch vor 20 Jahren. Dass die Brunnen selbst leer sind, die Zisternen sowieso, dass die Erde rissig ist aus Mangel an Regen, dass Menschen und Tiere an Trockenheit und Hitze leiden. Wo ist da Trost und Hoffnung, fragen die Leute in Israel den Propheten Jeremia. Ich möchte einige Aussagen des Predigttextes so zusammenfassen. Wir sind nach Gottes Namen genannt. Erstens ist er unter uns, Gott. Zweitens, unsere Sünden halten uns von Gottes Hilfe fern. Und drittens, vergibt uns Gott gern unsere Sünden. Zuerst, Gott ist unter uns. Im Predigttext heißt es ja, du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen. Nach dem Namen heißen bedeutet, wir gehören dir, Gott. Und dieser Gott, Vater, ist mitten unter den Israeliten. Durch Jesus Christus wohnt der Vater mitten unter allen Menschen. Und wir Christen heißen nach Christus. Wir sind nach seinem Namen genannt. Wir gehören ihm. Wir gehören zu Jesus, sondern wir gehören Christus. Auch dieser Text aus dem Alten Testament ist eine Vorschattung auf das Wirken Jesu im Neuen Testament. Nun sagt Jeremia aber nicht, wie schön das Leben ist und dass da Gott mit dabei ist, sondern er beklagt die Misere des Volkes Israel. Die Leute leiden an der Dürre, sie sind traurig und betrübt, man könnte auch sagen depressiv. Es scheint keine Hoffnung da zu sein, sie haben Angst vor der Zukunft und die Tiere leiden mit. Ausführlich wird das beschrieben durch Jeremia, dass selbst die Hirschkuh, die als vorbildliches Muttertier gilt, die Jungen verlässt, weil sie wegen Nahrungsmangels sowieso sterben werden. Und der Wildesel muss aus Atemnot nach Luft schnappen, als wäre ihr ein heulender Wolf oder eben dort Schakal. Und Jeremia sagt, in diesem Leiden ist Gott doch gegenwärtig. Das ist der einzige Fluchtweg, die einzige Zuflucht, die Jeremia kennt und nutzt und weitersagt. Du bist ja doch unter uns, Herr. Man könnte auch sagen, du bist trotz des Leidens unter uns, Herr. Das ist eine sehr ermutigende Botschaft, dass Gott trotz des Leidens der Welt da ist. Er wendet sich nicht ab von der Welt, er pocht nicht auf sein Recht uns gegenüber, sondern er lässt sich weiterhin von uns Menschen ansprechen, wie eben zum Beispiel von Jeremia. Das Volk dagegen hat den Eindruck, Gott ist nicht da, sondern Gott sei ferne. Wahrscheinlich zitiert Jeremia in unserem Predigttext landläufige Meinungen aus dem Volk, wenn es heißt, warum stellst du dich, Gott, als wärst du ein Fremdling im Land und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum bist du wie einer, der verzagt ist und wie ein Held, der nicht helfen kann? Gott ist ein Gott, der da ist. Sein Name, Ich bin, der ich bin, bedeutet auch, ich bin da. Das Gegenteil von, ich bin dann mal weg. Mit diesen Worten verabschieden sich manchmal Menschen zu mindestens zeitweisen Lücken oder Pausen von ihrem Alltag, um aufzutanken, weil ihnen der Alltag zu schwer fällt. Nicht so Gott. Er bleibt da. Es fällt ihm nicht zu schwer mit uns, obwohl wir ihm mit unseren Sünden sehr zur Last fallen. Gottes Anwesenheit ist nicht abhängig davon, wie gut oder wie richtig wir Menschen leben. Wäre unsere Sündenfreiheit die Bedingung dafür, dass Gott unter uns ist, dann wären wir auf ewig verloren, weil wir nur durch ihn und seine Anwesenheit frei werden können von unserer Schuld. Dann würden wir dauerhaft in einem Gefängnis leben. Aber Gott ist unabhängig von uns, unabhängig von unseren vermeintlichen guten Taten, genauso wie von unseren bösen Taten. Gott ist unabhängig von unserer Meinung über ihn, genauso wie von unseren selbstgemachten Vorstellungen von ihm. Gott ist da, Gott sei Dank. Er ist der Nothelfer, den man bitten kann, verlass uns nicht. Das impliziert ja, dass er da ist und dass die Gefahr ist, dass er weggeht. Dieser Vers, verlass uns nicht, und auch der ganze Vers, wird jeden Abend zum Nachtgebet so komplett als Lesung gesungen. Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen, verlass uns nicht. So gehen die Beter in die Nacht. Gott ist da und er ist der wunderbare Ratgeber, sodass wir von ihm erfahren, durch seine Anwesenheit, was unser Problem ist und wie wir es lösen können. Dass es Probleme gab mit der Dürre in Israel, das ist klar, und dass es bis heute Probleme in der Menschheit gibt, das ist ja auch jedem klar. Und da bin ich beim zweiten Gedanken der Predigt: Gott ist unter uns, aber unsere Sünden halten uns von seiner Hilfe fern. Weiter vorn im Buch Jeremia sagt Gott: Eure Sünden halten das Gute von euch fern. In unserem Predigtext steht: Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Hier kommen wir, wie vor wenigen Wochen schon einmal bei Hiob, zum Tun-Ergehen-Zusammenhang. Der sagt: Gute Taten bringen Segen von Gott, böse Taten bringen Strafe von Gott. Schon bei Hiob haben wir erfahren, dass das nicht stimmt. Es besteht zwischen den Folgen der guten und bösen Taten keine Symmetrie. Ein Physiker sagte mir einmal: In der Mathematik gibt es Gleichungen, aber nicht in der Natur. Da gibt es nur Entsprechungen oder maximal sehr hohe Ähnlichkeiten. Und so sind auch gute und böse Taten in ihren Folgen nicht symmetrisch. Wir werden vor häufig angewandten Fehlschlüssen in der Hinsicht gewarnt. Wenn Menschen durch ihre Sünden Gottes Güte von sich fernhalten, heißt das nicht, dass Gott sie bestraft. Und wenn jemand Gottes Güte erlebt, heißt das nicht, dass er sie sich verdient hat, sondern lediglich, dass er sie nicht verhindert hat. Durch Hiob wurden wir schon darauf hingewiesen, dass gute Taten keinen Anspruch auf Segen von Gott begründen, erst recht nicht auf Erlösung zum ewigen Leben in Herrlichkeit, was viel besser ist als Gottes Segen hier auf Erden. Erlösung und Segen sind Gottes Gnade und die ist immer, wie der Name schon sagt, gratis, eben unverdient. Heute erfahren wir, dass böse Taten nicht automatisch Gottes Strafe hervorrufen, das wäre ewige Verdammnis und Tötung von Menschen, denn von Gottes Strafe ist in unserem Predigtext überhaupt nicht die Rede. Es geht um das Gute, was Gott den Menschen schenkt und wie die Menschen es sich selbst vorenthalten, indem sie sündigen. Gottes Gutherzigkeit strahlt durch gute Taten aus, wie die Sonne ihre Strahlen. Aber unsere Sünden sind wie die Wolkendecke, die Gottes Güte, die die Sonnenstrahlen nicht durchlässt. Wir merken daran, dass wir Gottes Güte nicht erarbeiten, wohl aber verhindern können. Das hat Folgen für unser privates Leben und darüber hinaus. Auch die anderen Menschen und die Natur leiden an den Folgen unserer Sünden. Nach mir die Sintflut ist kein christlicher Leitspruch. In Israel war damals eine Folge der Sünden zum Beispiel eine Dürre. Gab auch noch andere Probleme. Wie gesagt, die Dürre ist keine Strafe Gottes gewesen. Sie ist die Folge des Ausbleibens der gütigen Hilfe Gottes, wie zum Beispiel Regen oder Schnee, Wind und Jahreszeiten. Darunter litten die Israeliten, aber auch die Fremden im Lande und alle Tiere und Pflanzen. Auch das ist eine Vorschattung auf das Neue Testament, wo es in Römer 8 heißt: Auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Die Schöpfung, zum Beispiel die Tiere, sind Leidensgenossen der Menschen. Da kann einem schon die Frage kommen, ob das eventuell auch für den Klimawandel zutrifft. Also nicht, dass Gott die Buschbrände nach Australien schickt, sondern uns zum Beispiel durch den Jetstream nicht mehr regelmäßig Wolken schickt und so der Regen ausbleibt. Oder dass Gott nicht mehr durch Meeresströmungen Wärme und Sauerstoff in riesigen Mengen in den Ozeanen umverteilen lässt, was zu Temperaturänderungen und Hunger und Tod führen kann. Ist in dieser Hinsicht vielleicht der Klimawandel menschengemacht, also dadurch gemacht, dass wir sündigen? Weil wir nicht 1. Mose 2,15 befolgt haben, wo steht: Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass ihn bebaute und bewahrte. Bebauen und bewahren, nützen und schützen. Das ist unser Auftrag. Nicht Klimaschutz ist unser Auftrag, denn was sollte man da schützen? Dem Wetter oder dem Wind einen Schal umbinden oder sowas? sondern Umweltschutz oder noch biblischer Schöpfungsschutz. Das ist unser Auftrag, und zwar nicht erst seit dem Sündenfall schon, sondern schon davor. Und diesem Auftrag sind wir nicht gerecht geworden, das wird uns auch jetzt schmerzlich bewusst. Zum Schöpfungsschutz ist jeder aufgerufen und kann jeder beitragen. Allerdings nicht zuerst dadurch, dass er andere kritisiert, was die falsch machen und besser machen könnten, sondern, Jesus spricht ja vom Splitter, also den man zuerst aus dem eigenen Auge ziehen soll, bevor man den Balken aus dem eigenen Auge ziehen, bevor man den Splitter sieht bei dem anderen und den dann rausziehen will. Also, dass wir vor unserer eigenen Haustür kehren. Und es gibt Dinge, die jeder einfach machen kann. Zum Beispiel Müll nicht nur trennen, sondern möglichst erst gar nicht entstehen lassen. Keine Mini-Packungen kaufen. Ebenso ist es bei der Energie. Ihr wisst ja, dass ich ein großer Fan davon bin, dass Physik ein ganz wichtiger Beitrag zur Theologie ist und zum christlichen Glauben. Also wenn man lüftet, nicht das Fenster ankippen, sondern Durchzug machen kurz. Oder dass man Geräte nicht auf Standby hat, sondern wirklich ausschaltet mit der Steckerleiste. Einfache Sachen, die jeder machen kann, um Energie gar nicht erst zu verbrauchen. Das gilt genauso für das heiße Wasser, dass man das nicht lange laufen lässt und erst recht nicht, dass man das Bad, die Badewanne mal randvoll mit heißem Wasser laufen lässt. Was das für Energiesummen sind, das wäre gut, wenn das im Physikunterricht in der Schule jeder mal lernen müsste, damit man weiß, womit man im Alltag so umgeht. Oder dass man Speisen, wenn man sie in den Kühlschrank stellen will, vorher erst vollkommen auskühlen lässt. Selbst wenn man Eiswürfel macht, wenn man es unbedingt machen will, dass man kaltes Wasser zum Eiswürfel machen nimmt und nicht warmes. Die Energieunterschiede sind enorm, wenn man sich's mal ausrechnen würde. Und das sind Dinge, die jeder kann. Nicht jeder kann sagen, ich wohne in der Waldstraße für 15 Euro pro Quadratmeter, da kann ich dann zu Fuß zur Arbeit gehen, da brauche ich kein Auto, ich bin Umweltfreund. Ja? Das kann nicht jeder machen. Aber kleine Sachen im Alltag, die kann jeder beitragen zum Schöpfungsschutz. Die Sünde der Menschen bewirkt nicht nur, dass wir beim Klima Gottes gütige Hilfe nicht so sehr spüren oder nicht mehr so spüren, wie wir sie nötig hätten, sondern auch in anderen Dingen, zum Beispiel beim Zusammenleben der Völker, dass Gott seinen Frieden nicht mehr so oft schenkt. Wir stehen fast am Rande eines Weltkrieges oder standen bei den Auseinandersetzungen zwischen dem Iran und den USA. Und auch innerhalb der einzelnen Staaten gibt es wachsende Spannungen zwischen Menschen. Denkt an die Gelbwesten-Proteste in Frankreich, an die neue Polizeiordnung in Schweden, weil die Polizisten angegriffen werden. Oder denkt auch an die Gewalt gegenüber Polizisten in unserer Stadt. Friedensgebete sind wieder und weiterhin nötig, und es erscheint mir selber gar nicht so sehr verwunderlich, wenn die Friedfertigkeit in Leipzig abnimmt, während in den Friedensgebeten Jesus Christus als Friedensbringer kaum Erwähnung findet, ebenso spärlich wie in den Erinnerungen an 1989. Weil Gott trotzdem unter uns ist und unter uns bleibt, können wir nicht nur erkennen, dass unsere Sünde das Problem ist, was wir haben und was wir uns und anderen bereiten, sondern wir können auch erfahren, wie wir das Problem lösen können. Und das ist der dritte Gedanke der Predigt. Im Predigttext heißt es, ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Wir haben keinen Anspruch auf Gottes Hilfe, denn sie ist Gnade. Und wir haben keinen Anspruch auf Gottes Güte, weil wir ihn durch unsere Sünde verletzen. Das Einzige, was wir können, ist, Gott um Hilfe zu bitten wegen seiner Güte und trotz unserer Sünde. Im kleinen Katechismus formuliert es Martin Luther so zur fünften Bitte des Vaterunsers, die heißt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Was ist das? Wir bitten in diesem Gebet, dass der Vater im Himmel nicht ansehen wolle unsere Sünden und um ihretwillen solche Bitten nicht versagen. Denn wir sind dessen nicht wert, was wir bitten, haben es auch nicht verdient, sondern er wolle es uns alles aus Gnaden geben, obwohl wir täglich viel sündigen und nichts als Strafe verdienen. Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Und das tat er. Er sandte seinen Sohn Jesus in unsere Welt. Jesus heißt ja, Jahwe rettet. In Jesus Christus errettet Jahwe alle Menschen von ihren Sünden, die ihn um Vergebung bitten. Und dazu, Gott um Vergebung zu bitten, neigen wir Menschen nicht von der gefallenen Natur oder Schöpfung aus. Auch das erkennen wir bei Jeremia. Das Volk, was offensichtlich sehr leidet, ist in diesen Textpassagen aus unserem Predigtext still. Wenn es um ihre Sünden geht, werden sie kleinlaut. Wenn es dagegen darum geht, Gott oder seine Propheten wie Mose oder eben auch diesen Jeremia anzuklagen, dann können sie rufen und schreien, wie wir aus der Bibel lesen können. Eine ähnliche sündige Stille können wir beim Gottesurteil auf dem Karmel erleben gegenüber Elia. Da heißt es in 1. Könige 18, da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Hüften? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Zu ihren Sünden hatten sie nichts zu sagen. Bei Elia wie bei Jeremia waren es die vom Volk beschimpften und zum Teil verfolgten Propheten, die für das Volk Gott um Vergebung baten. Jesus ist mehr als Elia. Er bittet nicht nur den Vater im Himmel um Vergebung für die Menschen, sondern er selbst ermöglicht ihnen die Vergebung ihrer Sünden durch seinen Tod am Kreuz. Wo Vergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit, steht im kleinen Katechismus. Sündenvergebung bewirkt nicht nur ewiges Leben in Herrlichkeit, sondern auch schon Seligkeit, schon Erfüllung in diesem Leben, dass man eben Gottes Güte erlebt. Dass Jesus auch Seligkeit schenkt, das zeigte uns bei der Hochzeit zu Kana. Jesus löscht dort symbolisch die kleine Dürre, die Dürre an Wein. So will er die Dürre in meinem Leben löschen, nicht nur, dass er mir das ewige Leben schenkt, sondern auch Erfüllung und Freude in diesem Leben schenkt. Ja, dass er mich mit Flüssigkeit, mit Regen erfreut, ja, auch mit Wein erfreut, wie es in der Bibel ja heißt. Liebe Gemeinde, dazu ist Gott auf der Welt erschienen in Jesus Christus und Mensch geworden, dass er unter uns wohnt. Gott ist da. Und Jesus selber sagt zur Gemeinde, du hast einen Namen, dass du lebst. Und nach diesem lebensspendenden und rettenden Namen Jesus Christus nennen wir uns ja Christen. Als Gott den Himmel aufriss, um herabzukommen, hat er auch die Wolkendecke unserer Sünden aufreißen wollen, damit wir Gottes Güte empfangen. Lasst uns nicht stumm dastehen, wie das Volk Israel, sondern gern unsere Sünden bekennen und Gott um Vergebung bitten, denn wo Vergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit. Und das wünsche ich euch und mir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.